Morgen.
Diesmal bin ich das Längste hier. Wir sind nämlich schon gestern gekommen und haben in diesem Raum schon gebetet, als ihr alle noch zu Hause wart. Ja, freue mich, euch alle zu sehen. Wenn ihr denkt, ich fange jetzt mit einem Bibelwort an, dann tue ich das heute mal nicht. Aber ich sage euch das Thema. Gott will uns und andere segnen. Schon am Anfang, irgendwie ist mir das ein bisschen dicht. Geht das besser? Ja, schon am Anfang der Bibel hören wir davon, wie Gott seine Schöpfung und seine Lebewesen und selbst auch die Tiere segnet. Was bedeutet Segen eigentlich? Gott spricht uns Gutes zu in seiner großen Treue. Das drückt auch der griechische Begriff aus. Ich sage ihn euch nicht, ihr vergesst ihn doch wieder. Gut reden von, segnen, rühmen. Das alles ist da drin enthalten. Irgendwie stört mich das hier. Machen wir das so? Ja? Dann machen wir das mal. Dann bin ich etwas freier, nicht so an alleine. Danke. Ja, wenn Gott segnet, dann spricht er nicht nur Gutes zu, sondern es geschieht auch. Er sagt nicht nur etwas, sondern es geschieht auch, wie wir überall sehen können an seiner Schöpfung. Bin hier schon ein bisschen rummarschiert, habe die Lilien gesehen und manches andere. Ja, und natürlich auch, wenn ich euch anschaue, jeder ein Originalgedanke Gottes. Wunderbar gemacht und manchmal doch nicht zufrieden. Dann ist die Nase zu groß oder zu klein oder nicht genug Grübchen oder was weiß ich. Wir sind ja solche Menschen, dass wir manchmal unzufrieden sind. Gottes Segen ist immer mit Zusagen verbunden, dass er handeln wird. Und jetzt kommt das erste Bibelwort, das steht in Psalm 33, 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und gleich noch eins dahinter, Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Und jetzt bilden wir uns was ein. Aber der Satz geht weiter. Nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Es ist ein Geschenk. Auch, dass wir glauben können und dass wir zum Glauben gekommen sind. Wenn wir an Segen denken, dann sieht es manchmal doch so aus, als wenn der nicht so in umfangreicher Weise immer fließt. Da war ein Chorus heute, der ist mir in Erinnerung geblieben, ein Schluck, so ähnlich hieß es da, vom Strom des Lebens. Ich denke, deswegen sind wir alle hergekommen, um so einen Schluck vom Strom des Lebens zu bekommen. Aber ich muss sagen, es genügt mir nicht. Ich möchte mehr. Ich möchte wirklich so richtig, ja, baden, schwimmen. Da gibt's auch so eine Bibelstelle, da geht er erst in seichtes Wasser, so bis zum Knöchel, und dann geht das immer weiter, Knie, und auf einmal kann er nicht mehr den Grund erreichen, er muss schwimmen. Also, wir fangen mal mit dem Schluck an, aber das soll weitergehen. Und darum geht es auch. Und doch sieht es oft so aus, als wenn der Segen gar nicht so in umfangreicher Weise fließen will. Manchmal sind es scheinbar nur Tropfen. Und manchmal fühlen wir uns sogar, als wenn wir auf dem Trockenen säßen, oder? Noch nicht gehabt? Wie kann man das ändern? Darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Aber zuvor nochmal, wie sieht Segen überhaupt aus? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sind das Heilszusagen. In irdischer und in geistlicher Beziehung. Meistens denken die Leute immer, das sei nur etwas ganz Heiliges und ganz Himmlisches. Es ist auch manchmal ganz was Irdisches. Da geht der Rasenmäher nicht mehr, weil der so lange rumgestanden hat, den ganzen Winter. Und dann will er nicht anspringen, bei Benzinmähern ist das manchmal so. Und dann quälst du dich ab und dann brauchst du Segen. Und dann ziehst du diese Leine da, diese Reißleine und sagst in Jesu Namen. Und dann springt das Ding an und vorher hast du schon 13 Mal gezogen. Hätte man ja eigentlich etwas früher machen können, oder? Hat? Und dann nicht mehr? Ja gut, alles geht mal zu Ende. Das ist manchmal auch gut, oder Öl, ne? Ja, manchmal reißt auch die Leine und da habe ich auch schon eine neue rein. Also der ist wirklich uralt. Der muss ins Museum, aber er geht immer noch. Ja, so ganz praktische Dinge, da dürfen wir auch den Herrn bitten. So sieht Segen aus. Wir finden in der Bibel eine Fülle von Verheißungen, Tausende, und keiner außer Gott könnte die je einlösen. Wenn wir uns die Details anschauen, wie er von Christus im Alten Testament schon gesprochen hat, die könnte keiner zusammenbringen, außer Gott. Das erste Wort über Segen, so ganz richtig, Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Hört sich nun doch sehr geistlich an. Und doch ist alles drin. Es ist ein richtiges, ja, ich denke jetzt an so eine Schultüte, aber da ist zu wenig drin. Also es ist viel, viel mehr, so richtig eine gefüllte Tüte, als wenn du schwer vom Einkaufen kommst. Und die Regale sind immer voll bei Gott. Und wir hören hier, dass in Jesus Christus alle Segnungen ihre Zusage haben und auch ihre Einlösung. Ihr Ja und ihr Amen, so in der Sprache der Bibel. In Jesus finden sie alle ihren Anfang und auch ihre Erfüllung. Wer da gelacht, mag 2. Korinther 1, Vers 20 lesen. Und das hat dann sowohl irdische wie auch geistliche, ewige Auswirkungen für uns. Und wenn der Heilige Geist uns die Augen dafür öffnet, dann staunen wir nur noch Bauklötze. Denn wir entdecken mehr und mehr. Eine solche Vielfalt. Eine davon, Gott ist nicht nur der Allmächtige, weit weg, sondern er ist dein Vater, dein liebender Vater geworden, durch Jesus Christus. Und wir erkennen das manchmal nur stückweise, aber unsere Erfahrungen sind steigerungsfähig. Im 1. Korinther 2, 9, was kein Auge gesehen und in keines Menschen Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Wir denken meistens dabei an die Ewigkeit, wenn uns die Augen übergehen werden. Aber ich glaube, es gilt auch für heute und jetzt. Der Herr will uns beschenken. Gnade um Gnade. Das Johannesevangelium beginnt damit, aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Schöpfen wir wirklich? Nehmen wir wirklich? Dieser geistliche Segen in Christus wirkt sich ganz praktisch aus. Dadurch, dass Gott unser Vater wird. Mein Vater, zu dem ich immer kommen kann, zu dem ich rufen kann, in jedem Augenblick, jede Minute. Bei ihm ist es nicht zu spät. Manchmal denkt man, ja, jetzt kann ich nicht mehr anrufen, ist schon so spät. Du kannst um Mitternacht bei deinem Gott anrufen, er hört dich. Und da ist auch nicht seine Sekretärin dran, sondern er immer selbst. Du musst nicht durch ein Vorzimmer. Du musst nicht irgendeinen Heiligen anrufen, sondern durch Christus haben wir freien Zugang. Der Vorhang ist zerrissen, hat, glaube ich, vorhin jemand gebetet. Wir haben Zugang zum Vater. Durch das Opfer Christi bin ich angeschlossen an diese Segensleitung. Und das Blut Jesu macht rein, nicht nur von aller Sünde, es schützt mich auch, es deckt mich auch. Ihr Lieben, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, es gibt manchmal Momente, gerade vor ein paar Tagen war es, ich komme von einem Markt, vom Einkaufen, fahre um die Ecke und da ist noch dann so ein kleiner Fußweg an der Seite und ich brause so um die Ecke und da geht jemand und dann fährt noch ein Fahrrad genau daneben. Das war so eng. Und ich habe gedacht, wie kommen wir aneinander vorbei? Wir waren aber schon nebeneinander. Also ich hatte keine Zeit mehr zum Überlegen. Aber ich stelle mich immer wieder unter das Blut Jesu, unter seinen Schutz. Selbst die fahrradfahrende Frau hatte keine Zeit, sich zu erschrecken. Wir waren dann schon aneinander vorbei. Aber ich habe doch gedacht, Herr, welcher Engel hat jetzt die Hand dazwischen gehalten? Wie viel Gnade, jeden Tag. Und so bist du angeschlossen an die göttliche Segensleitung. Wenn du ihn im Glauben angenommen hast, als deinen wunderbaren Herrn. Bei ihm ist Vergebung, bei ihm ist Friede, bei ihm ist Liebe. Und so werden wir zu Kindern und Erben Gottes des ewigen Lebens. Und was auch so schön ist, er ist bei uns alle Tage. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Wir dürfen sagen, Papa, aber das ist Papa. Das ist nicht unehrerbietig, sondern das ist so, weißt du, du gehst an der Sekretärin vorbei, direkt zu ihm auf den Schoß. Das darf nur ein Kind machen. Ein anderer wird rausgeschmissen, oder? Hast du so ein Verhältnis? Respekt darf man auch haben, ja. Das ist die Ehrfurcht. Aber die darf nicht in Furcht umschlagen. Er ist nämlich wirklich der liebende Vater. Ich glaube, das war vor Grundlegung der Welt schon Gottes herrlicher Plan. Er wollte mit dir Gemeinschaft haben. Er hatte dich damals sogar schon ausgedacht. Ich weiß nicht, ob er dazu eine Zeichnung brauchte, vielleicht liegt die irgendwo im Himmel. Aber der Plan war schon fertig. Du, ihr alle seid ein Liebesgedanke Gottes. Ein Originaler. Euch gibt's nicht nochmal. Ja, das ist so schön. Wir finden im ersten Kapitel des Epheserbriefes von 3 bis 13 eine ganze Aufzählung solcher Verheißungen. Ihr sollt aber was zu Hause tun, deswegen lese ich das nicht. Lest das mal nach, lasst es euch auf der Zunge zergehen und nehmt mal jedes Einzelne mit einem Dank und mit einem Halleluja entgegen. Manches ist für den Himmel und manches ist für hier. Aber eins sage ich euch, da gibt es etwas, das schenkt euch Gott heute und jetzt und immer wieder neu und das bleibt bei euch ewiglich. Was könnte das sein? Wir sind nicht in der Schule, ich weiß. Das ist sein Geist. Oh, doch eine Meldung. Okay, jetzt habe ich es ja schon verraten. Es ist sein Geist. Er ist immer bei dir. Er verlässt dich nicht. Und darum kann Jesus sagen, ich bin bei euch an Sonntagen. Samstagen vielleicht noch. An den schönen Sonntagen, am Urlaub. Alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Ja, mich begeistert es, wenn ich Menschen immer wieder sagen darf, du bist ein originaler Liebesgedanke Gottes. Und so wird auch unser irdisches Leben nicht vergessen bei dem Segen. Und so fordert er uns auf, unser Vertrauen auf ihn zu werfen. 1. Petrus 5, 7. Das bedeutet, wir dürfen aus allem Mangel ein Gebet machen und aus allem, was wir, wo wir Hilfe erfahren haben, ein Dankeschön. Das vergesst bitte nicht. Nehmt das nicht so selbstverständlich. Es ist alles Gnade. Denken wir an den Psalm 23 und die guten Führungen unseres Herrn. Da gibt's auch das dunkle Tal. Es gibt manchmal Momente, die gefallen uns nicht so sehr. Aber da heißt es, da bist du auch bei mir. Er geht mit. Und das ist schön, ich bin nicht allein. Das ist so wie ein kleines Kind, das der Vater an die Hand nimmt und mit ihm durch den Sturm oder Regen geht. Es fühlt sich sicher. Du darfst dich sicher fühlen. Es geht auch um Heilung, um seelische, um körperliche. Er ist immer noch der beste Arzt. Meine Frau hat ja eine neue Herzklappe bekommen. Und inzwischen war sie zur Untersuchung, man muss das nach einem Vierteljahr. Sie sitzt an der richtigen Stelle. Halleluja. Ärztlich bestätigt. Ja, wie oft hat der Herr dich durch seinen Geist schon ermutigt, wenn du niedergeschlagen warst? Hat dir ein Wort gegeben, hat dir etwas zugehaucht? Und dich ermutigt, ich bin bei dir, dass ich dir helfe. Nimm es im Glauben an. Und viele von uns könnten sicher einiges erzählen. Und wir sollten das auch immer wieder tun, um unseren Herrn groß zu machen. Er ist es wert. Aber nun habt ihr ja auch am Anfang in meiner Einleitung schon gehört, manchmal sitzen wir so ein bisschen auf dem Trockenen. Und was hindert eigentlich den Segen Gottes bei uns? Warum fließt das nicht so, wie Gott das eigentlich will? Und da habe ich einen alttestamentlichen Text gefunden, im 2. Mose 15, 22 bis 27. Da könnt ihr das so ein bisschen nachempfinden. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter, darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest, und dort prüfte er es. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in deinen Augen recht ist, was in seinen Augen recht ist, Entschuldigung, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Halleluja. Dann kamen sie nach Elim, und dort waren 12 Wasserquellen, 70 Palmbäume, und sie lagerten sich am Wasser. Also eine Geschichte mit Happy End, denken wir. Nun, gerade hatten sie Gottes übernatürliches Eingreifen erlebt. Sie waren mit trockenem Fuß durch das Rote Meer gegangen oder Schilfmeer. Und die herannahmenden Ägypter haben es nicht geschafft. Das Meer kam wieder. Und dann kam der große Jubel und die Freude, und sie tanzten im Reigen, und die Schwester vom Aaron, die Miriam, war die fleißigste dabei. Sie hat sie alle angestiftet. Man braucht ja einen, der so ein bisschen den Takt angibt. Das war sie. Und als dieser Jubel verklungen war, da befanden sie sich auf einmal in der Wüste. Ja, hatte Gott ihnen nicht ein herrliches, fruchtbares Land verheißen, in das er sie führen wollte? Doch nach 3 Tagen waren sie in einem Land ohne Wasser. Und als sie schließlich eine Quelle fanden, war die bitter, man konnte es nicht trinken. Ich glaube, das war so bitter, die haben das ausgespuckt. Und solche Erfahrungen verwirrten das Volk und verwirren auch uns manchmal in der Jesus-Nachfolge. Die Segensverheißungen scheinen ganz weit weg. Aber wir können daraus auch lernen, die Führungen Gottes sind nicht immer mit unseren Vorstellungen überein. Zum Glaubensleben gehört auch ein Stück manchmal solche Durststrecke, solche Wüste. Wir sollen nämlich reifen. Wir sollen glauben, auch wenn wir manchmal nicht immer gleich sehen. Wir müssen durch dieses unfruchtbare Land hindurch und die Verheißungen festhalten, dass unser Gott treu ist und uns nicht im Regen stehen lässt. Wir würden das alleine nie schaffen, wenn uns die liebende Gotteshand nicht halten würde. Festhalten, stärken, ermutigen. Gott sei Dank, es gibt auf den Wüstenwegen immer auch wieder Oasen, Zeiten der Erquickung. Wisst ihr, ich habe ja von der Quelle in uns schon gesprochen. Unsere Quelle ist natürlich der Herr und sein Wort. Aber Jesus sagte in Matthäus 7 auch noch etwas anderes. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme, nicht weil es heiß ist und ihr schwitzt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es wird eine Quelle von euch ausgehen durch den Geist Gottes, der in euch ist. Gott ist gut. Er greift immer wieder ein, um unseren Glauben zu stärken, aber es soll auch bei den anderen ankommen. Sie dürfen das auch erkennen. Er überfordert uns dabei nicht, auch wenn wir manchmal glauben, wir seien überfordert. Und wenn wir richtig reagieren, bewirkt das in den Wüstenzeiten, dass wir am Herrn bleiben und er bei uns. Dass wir ihn kennenlernen. Er ist treu. Er geht mit uns. Es geht um Freundschaft mit Gott, die unabhängig von den äußeren Umständen. Natürlich wünsche ich mir und ihr euch auch gute Umstände. Am besten, es läuft alles wie geschmiert, tut's aber nicht immer. Und dann trotzdem zu glauben, mein Herr ist bei mir und er geht jetzt mit mir durch diese dicke Suppe und sie ist irgendwann vorbei. Glaubst du das? Dann sag Halleluja. Schön. Sag es aber auch Dienstag. Nicht nur Sonntag. Das Volk reagierte hier auf die Prüfung mit Murren, nicht mit Glauben. Wohlgemerkt, man darf auch mal klagen. Denk nicht, dass Gott empfindlich ist, wenn du ihm ins Ohr jammerst. Das ist in Ordnung. Haben die Psalmbeter auch getan. Aber am Ende, sie sind da nicht bei geblieben, sondern am Ende haben sie immer gesagt, ach Seelchen, was ist eigentlich mit dir los? Was bist du so betrübt? Harre doch auf Gott. Am Ende wirst du ihm noch danken. Denn er ist deines Angesichts Hilfe und er ist dein Freund. Wenn aus der Klage aber nicht dann die Bitte wird oder der Dank irgendwann oder dieses feste Vertrauen, er ist bei mir, es wird schon werden. Ihr Lieben, dann wird es leicht zur Bitternis und Anklage. Und dann bekommt Satan mit seinen zerstörerischen Kräften unter uns Raum. Nach 2 Jahren hätten sie ins gelobte Land einziehen können. Durch Murren und Unglauben brauchten sie 40 Jahre und liefen im Kreis. Hebräer 4, Vers 2. Das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Viele Christen verhalten sich leider im Alltag manchmal genauso. Sie wissen das theoretisch alles. Aber jetzt geht es so schwer und es ist so dunkel und ich fürchte mich. Der Herr ist doch bei dir. Oder hast du seine Todesanzeige in der Zeitung gelesen? Er ist nämlich der Ewige. Nachdem sie die Welt Ägypten verlassen haben, laufen sie enttäuscht und murrend, klagend in der Wüste ihrer unverstandenen Führung im Kreis. Sie verstehen nicht, dass durch Glauben es zum Überwinden kommen und wir reifen sollen. Wir sind nicht berufen, in der Wüste umzukommen, fürchte dich nicht. Wir sind berufen, das verheißene Land zu erreichen und den Segen Gottes zu ererben. Das verheißene Land ist der Segen Gottes. Nicht Kanaan, nicht Lübeck, auch, aber nicht nur, sondern vor allen Dingen die Segnung Gottes. Er ist bei dir. Unglaube, Murren, Klagen. Du darfst es, aber du musst auch wieder damit aufhören. Sonst ist es ein Zeichen für ein wankelmütiges Herz. Und der Teufel will dir dadurch die Gewissheit und die Hoffnung rauben. Und er zeigt dir dann nur die Schwierigkeiten. Sieh auf den Herrn. Welche auf ihn sehen, die werden froh. Welche auf die Umstände sehen, da werden die immer größer wie Riesen. Und dann geht es wie jene 10 Kundschafter, die sagen, ach die Menschen, die sind so riesig und die haben so hohe Mauern um ihre Städte, das schaffen wir nie. Und sie sahen auf sich, sie sahen auf die hohen Mauern und Umstände und sie sahen nicht auf den großen Gott. Ein solches Herz verhindert, dass Segensströme richtig fließen. Dann kriegst du bestenfalls einen Schluck, aber nicht den ganzen Strom. Das einzige Angemessene ist, dass du umkehrst, damit du vom Segen genug abbekommst. Hier ist ein Glas, aber ich kann es trotzdem nicht vormachen, weil da was drin ist. Wenn das Glas umgekehrt steht, dann kann es noch so viel regnen. da kommt nichts rein. Und du kannst noch so viel gießen, es läuft alles vorbei. Wenn du Kopf stehst vor deinem Gott, kommt nichts rein. Aber wenn du Öffnung nach oben hältst und sagst, Herr, es ist fast nichts drin, es ist so trocken, aber gieße. Gieß so viel du willst. Und wenn es überläuft, dann ist es schön.
Wenn du jetzt Durst bekommen hast, weil dein Pult steht auch nicht.
Dankeschön, dass du dieses Geheimnis gelüftet hast. Da ist auch noch eine Glocke. Also wenn ihr nachher nicht ruhig seid, dann klingel ich mal. Aber mache ich jetzt nicht. Gut.
Das liegt an dem Willen, weil man nicht will, ne? Deshalb kommt nichts rein. Man will nicht.
Wenn man sich nicht öffnet. Wenn man, ja, mit dem Willen hat es auch zu tun. Aber es hat auch mit der Blickrichtung zu tun. Wir schauen immer in die falsche Ecke. Wir sehen auf die Umstände und nicht auf den großen Gott. Ja, wie wird Gottes Segen freigesetzt? Das wollen wir doch auch noch wissen. In 2. Chronik 7, Vers 14, wieder nur eine kurze Stelle. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Fast zu viel für einmal, deswegen habe ich es in Teile zerlegt. Erstens, wenn mein Volk sich demütigt. Wir müssen ja nicht immer alles verstehen. Wichtig ist, dass wir Gott Recht geben, dass wir ihm vertrauen und seinem Wort und seinen Zusagen. Gott, du bist treu. Ich sehe es zwar noch nicht, aber ich glaub's. Und dann ist es nötig, dass wir uns mit dem Wort Gottes, so wie du deinen Kaffee, deinen Tee, dein Brötchen gegessen hast heute Morgen, so brauchst du Gottes Wort. Es ist unsere geistliche Speise, die den Glauben aufbaut, die uns Mut macht, Gott zu vertrauen. Es ist die Gebrauchsanweisung für dein Leben. Und es ist die Gebrauchsanweisung, um gesegnet zu werden. Hört es, Leute. Nur in Gottes Wort finden wir all die wunderbaren Verheißungen, die Gott uns im irdischen wie im himmlischen zugedacht hat. Sonst googelst du doch auch immer alles. Also schau doch nach. Du kannst heute sogar googeln. Wo steht diese Bibelstelle? Gib das mal ein. Gib mal ein, was da über Segen steht. Ich habe nicht abgeschrieben, keine Angst. Aber ich habe schon mal nachgeguckt. Ich habe gedacht, du kannst ja nicht das Beispiel bringen und es selber nicht machen. Ich mache es in der Regel nicht. Weil das Unmittelbare, was er mir so zuhaucht, ist besser, ist frischer, ist direkter in meine Situation. Googeln, da muss ich denn überhaupt erstmal nachdenken, was will ich denn jetzt? Also, wenn mein Volk sich demütigt und ihn fragt, nicht denkt, ich weiß ja schon alles. Zweitens, wenn sie beten und mein Angesicht suchen. Für wichtige Dinge nehmen wir uns doch auch Zeit, selbst wenn wir eigentlich keine haben. Was stellen Leute nicht alles auf die Beine, um von irgendeinem Promi da so ein Autogramm zu kriegen? Die stellen sich stundenlang an und sind dann ganz beglückt, wenn sie eins haben. Und du hast mit dem der größten Person im Weltall, hast du eine Audienz? Kannst du jeden Morgen haben, jeden Abend und zwischendurch auch noch. Und du stellst dich gar nicht an. Oder? Er wartet schon auf dich, er hört dir zu wie sonst keiner. Du bist ihm willkommen, er liebt dich, selbst wenn es sonst keiner tun würde. Ich habe keinen Menschen, stimmt nämlich nicht. Ja, Menschen vielleicht, aber Gott hast du immer. Er kümmert sich, er liebt dich. Du brauchst nicht ohne seine Hilfestellung, ohne seinen Trost in den Tag hinein stolpern. Schon allein diese Beziehung mit Jesus und mit dem Vater im Himmel ist der größte Segen, den du auf Erden haben kannst. Es gibt den aaronitischen Segen. Und da ist vom Angesicht Gottes, das über dir leuchtet, die Rede. Ich will euch das mal übersetzen. Ich komme neulich ins Krankenhaus, einer unserer Freunde liegt dort, es geht ihm nicht so gut. Ich mache die Tür auf und er lächelt mich an. Er freut sich auf den Besuch. Wenn Gott sein Angesicht über dir leuchten lässt, dann lächelt er dich an. Heute, jetzt, dich, jeden von uns. Er lächelt dir zu, wenn du die ganze Predigt vergisst. Aber dieses Lächeln Gottes nimm bitte mit. Ich bitte dich drum. Und dann, wenn du es noch nicht so fassen kannst, dann sag, Herr, zeig mir dieses Lächeln, ich möchte es haben, ich brauche es, ich lebe davon. Es ist, wie wenn die Sonne aufgeht, mit dir Gemeinschaft zu haben. Drittens, wenn sie umkehren von ihren bösen Wegen, wir sind doch alle so brav, oder? Böse Wege sind auch nicht immer schlechte Wege, aber es sind eigenwillige Wege, wo ich Gott nicht gefragt habe. Das sind böse Wege. Am Herrn vorbei. Und wenn wir in diesen selbstgewählten Wegen in Sackgassen geraten, dann geben wir ihm meistens noch die Schuld. Herr, du hast wieder nicht aufgepasst. Nee, du hast nicht zugehört. Gott, warum hast du nicht bewahrt, nicht? Warum geht es mir gerade so schlecht? Weil du deinen eigenen Weg gehen wolltest und die Stoppschilder überfahren hast oder die roten Ampeln. Umkehr erfordert das Eingeständnis, dass wir Gott wirklich im Alltag dringend brauchen und eben nicht alles alleine können. Und welcher Segen auf Umkehr liegt, das sagt uns der letzte Teil dieses Satzes. Ich will vergeben und ihr Land heilen. Bis hinein in unsere Gesellschaft. Wir brauchen ihn. Bitter nötig. Und das wird schon angedeutet, dass Gottes Segen auch zu den anderen durch dich fließen will. Ich bin in einer Herzsportgruppe. Ich habe einen Bypass und seitdem geht's mir blendend. Ja. Und manchmal laufen wir dann so Ausdauerrunden in der Halle. 22 Männer. Lange Zeit war ich der Schnellste, jetzt nicht mehr ganz. Es gibt wieder Jüngere, viel Jüngere. Und dann kann man mal so nebenbei, der eine bleibt dann auf einmal stehen, ja, das Knie tut weh. Und dann bleibe ich auch stehen und frag, darf ich für dich beten? Manche sagen ja, manche sagen nein. Aber man kann immer wieder davon erzählen, was mir geholfen hat. Oder im Krankenhaus. Manchmal kommt man da auch rein, einfach weil man Nachbarn hat und denen was erzählen kann. Nicht weil man so krank ist, ist man manchmal auch. Gott lässt das zu, aber nicht lange. Irgendwie heilt er dich auch wieder und bringt dich raus. Und es geht alles viel natürlicher, als wir denken, Segenskanal für Gott zu sein. Die Leute merken schon, ob wir nur ein paar fromme Sprüche drauf haben oder ob wir mit Gott leben. Wir sind noch nicht vollkommen, ich auch nicht. Wir sind immer noch Werdende. Wir können uns manchmal aufregen und was weiß ich alles. Du musst von der Palme dann immer irgendwann wieder runterkommen, aber ja, so sind wir. Und in manchen Bereichen unseres Lebens brauchen wir die Führung des Geistes Gottes noch sehr deutlich. Wir brauchen kräftige Veränderungen und er leistet manchmal Schwerstarbeit, uns zu verändern. Das war bei den Männern und Frauen der Bibel nicht anders. Wenn wir erst von Jesus weitersagen wollen, wenn wir perfekt sind, dann wirst du nie damit anfangen. Also fang an mit den kleinen Dingen, die du erlebst. Und es gibt immer wieder Momente, wo du durch das Weitersagen Jesus groß machen kannst und den Vater im Himmel. Manche werden das abtun, aber manche werden nachdenklich. Und in Schwierigkeiten können wir ihnen sagen, was uns dabei geholfen hat. Wir können auch Fürbitte anbieten. Und es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir Licht und Salz sein können. Auch das bedeutet Segen weitergeben. So werden Menschen in unserer Umgebung von Gott berührt durch den Umgang mit uns. Und welch ein Segen, wenn jemand zum lebendigen Glauben dabei kommt. Triff heute eine Entscheidung. Ich will nicht immer im Kreis weiter mit unverstandenen Führungen herumlaufen, sondern ich will mich für Gott öffnen. Wie das Glas, ich will meine Öffnung nach oben halten und mich füllen lassen, damit ich etwas zum Weitergeben habe für die, die durstig sind. Ich will das Angesicht Gottes suchen und mich anlächeln lassen, auch in schwierigen Situationen. Ich weiß, wir werden manchmal nervös, mir geht das nicht anders. Aber dann spreche ich mit meiner Seele wie die Psalmbeter und sage, Herr, Seelchen, vertrau, er hat dich immer durchgebracht. Er trägt dich mit seiner starken Hand. Mögen die Umstände nicht immer gut sein, aber unser Gott ist gut und er hat sich nicht verändert. Ich darf nehmen aus seiner Fülle Gnade um Gnade, wie es Johannes 1,16 heißt. Ich darf empfangen und weitergeben und dafür will ich ihm danken, will seinen Namen groß machen und ein Segensträger werden. Letzter Gedanke, wirklich letzter heute. Meine Frau sagt immer, wenn ich letzter sage, dann dauert es noch eine Weile. Heute mal nicht. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Rohr und einer Blumenvase? Wenn eine Blumenvase Wasser bekommt und du das ein paar Tage stehen lässt, dann duftet es. Aber nicht so ganz gut. Sei also keine Blumenvase, wo das Wasser abgestanden ist und wo es so ein bisschen merkwürdig duftet von dir. Sei ein Rohr, das das Wasser weiterleitet. Dann ist es immer frisch. Bei dir und bei den anderen auch. Der Herr segne euch. Ich habe fertig. Amen. Ja.